Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Um Neuerscheinungen zu Marcel Prousts Meisterwerk Auf der Suche nach der verlorenen Zeit geht es heute in Reflexe. Barbara Basting stellt im Gespräch mit dem Romanisten und Proust-Übersetzer Lucius Keller die von ihm mitbetreute Marcel Proust-Enzyklopädie vor, einen Bildband zur Kunst in Prousts Roman sowie einen Comic. Hören Sie zum Einstieg den Beginn der Recherche aus der nun vorliegenden vollständigen Hörbuchfassung. Sie wurde vor kurzem zum Hörbuch des Jahres 2010 gewählt. Es liest Peter Matic.
Lange Zeit bin ich früh schlafen gegangen. Manchmal fielen mir die Augen, wenn kaum die Kerze gelöscht war, so schnell zu, dass ich keine Zeit mehr hatte zu denken, jetzt schlafe ich ein. Und eine halbe Stunde später wachte ich über dem Gedanken auf, dass es nun Zeit sei, den Schlaf zu suchen. Ich wollte das Buch fortlegen, das ich noch in den Händen zu haben glaubte, und mein Licht ausblasen. Im Schlafe hatte ich unaufhörlich über das Gelesene weiter nachgedacht, aber meine Überlegungen waren seltsame Wege gegangen. Es kam mir so vor, als sei ich selbst, wovon das Buch handelte. Eine Kirche, ein Quartett, die Rivalität zwischen Franz I. und Karl V. Diese Vorstellung hielt zuweilen noch ein paar Sekunden nach meinem Erwachen an. Meine Vernunft nahm kaum Anstoß an ihr, aber sie lag wie Schuppen auf meinen Augen und hinderte mich daran, Klarheit darüber zu gewinnen, dass das Licht nicht brannte. Dann wurde sie immer weniger greifbar, wie nach der Seelenwanderung die Gedanken einer früheren Existenz. Der Gegenstand meiner Lektüre löste sich von mir ab. Ich konnte mich damit beschäftigen oder nicht. Gleichzeitig kehrte mein Sehvermögen zurück und ich war erstaunt, rings um mich her eine Finsternis wahrzunehmen, die für meine Augen sanft und ausruhend war, mehr aber vielleicht sogar noch für meinen Geist, dem sie grundlos, unbegreiflich, wahrhaft dunkel erschien. Ich fragte mich, wie spät es wohl sei. Ich hörte das Pfeifen der Eisenbahnzüge, das mehr oder weniger weit fort wie ein Vogellied im Wald die Entfernungen markierte und mich die Weite der öden Landschaft erraten ließ, durch die sich der Reisende zur nächsten Station begibt. Der kurze Weg, dem er folgt, wird in sein Gedächtnis eingegraben bleiben, durch die erregende Neuheit der Städten, die ungewohnten Dinge, die er tut, ein Gespräch, das er eben geführt hat, oder den Abschied unter einer fremden Lampe, der ihm noch nachgeht in der Stille der Nacht. Die nahe Süße der Heimkehr.
Lucius Keller, im vergangenen Frühjahr ist ein Sonderheft der französischen Literaturzeitschrift Magazine Littéraire zu Proust erschienen. In diesem Sonderheft schreibt Ihr Kollege Antoine Compagnon, der selber auch ein Proust-Forscher und Kenner ist, Proust macht Angst. Stimmt das? Macht Proust Angst?
Das stimmt. Proust fait peur. Aber Antoine Compagnon sagt ja gleichzeitig, und dem möchte ich beipflichten, nur keine Angst vor Proust. Wir könnten uns ja einmal in die Situation eines Lesers von 1913 versetzen, als Du Côté de chez Swann erstmals erschien. Der sagte sich nicht, oh Gott, ich muss 4000 Seiten lesen. Er kaufte sich einfach ein neues Buch. Er las ganz einfach eine Neuerscheinung.
Also das heißt, man sollte sich am besten möglichst unbefangen an dieses Werk heranmachen, das so ein bisschen wie die Eiger Nordwand der Literatur erscheint. Compagnon hat ja noch ein ganz anderes, interessantes Argument. Er sagt, das Werk ist in sich nicht abgeschlossen. Das ist eine Erkenntnis der neueren Proust-Forschung. Also man hat nicht mehr dieses Werk, das man von A bis Z durchliest, sondern es sind sehr, sehr viele Fragmente. Das heißt, man kann eigentlich genauso bruchstückhaftes Lesen, wie es entstanden ist. Würden Sie dem auch beipflichten, Lucius Keller?
Ich pflichte auch bei, wobei es sich um eine Streitfrage handelt. Es gibt sehr viele Proust-Leser und Forscher, die sagen, das Ganze ist abgeschlossen. Denn in einer Manuskriptfassung hat Proust tatsächlich einmal das Wort fin gesetzt. Und diese Fassung wird heute ja auch meist publiziert. Aber wenn man genau hinschaut, gibt es eben nach dieser Manuskriptfassung noch weitere Fassungen. Das Ganze wurde abgetippt, es gibt Typoskripte und dieses Typoskript hat der Proust korrigiert und weiter daran gearbeitet. Und so weit sogar, dass es am Schluss nicht mehr stimmt. Also er kommt nicht mehr an das einmal geschriebene Ende, sondern das bleibt offen.
Nun haben wir schon gesagt, es ist einerseits gar nicht so schwierig, sich mal in diese Lektüre hineinzustürzen. Gleichzeitig gibt es ja inzwischen auch ganz verschiedene Angebote, diesen Weg zu Proust so ein bisschen auch zu erleichtern. Und da ist unter anderem von den Neuerscheinungen, die wir heute uns anschauen wollen, zu erwähnen ein Band von Erik Karpeles, der heißt Marcel Proust und die Gemälde aus der verlorenen Zeit. Da hat sich also ein Maler, Karpeles ist kein Akademiker, sondern ein Künstler, der hat sich daran gemacht, für einen Kunstband die mehr als 100 Kunstwerke, die in der Recherche, auf der Suche nach der verlorenen Zeit vorkommen, zusammenzutragen und mit kurzen Passagen aus der Recherche zu versehen. Das fängt mit Corot an. Das ist ein Werk von Corot, ist das erste, das in der Recherche vorkommt und hört bei Chardin auf und führt chronologisch durch die Recherche durch. Ist das eine Art Königsweg zu Proust? Denn die Kunst spielt ja in der Recherche eine sehr wichtige Rolle.
Das stimmt. Was man dazu vielleicht sagen muss, also das erste zum Königsweg. Wer diesen Weg wählt, der bewegt sich in den Fußstapfen von einigen Figuren Prousts, nämlich Swanns und des Barons von Charlus. Das sind Kontrastfiguren zu den Künstlern in der Recherche. Es sind die Dilettanten. Also wer die Recherche liest, weil er Freude daran findet, einem Vermeer zu begegnen, den er schon kennt, oder Freude daran findet, dass da plötzlich ein Botticelli genannt wird und er sich an das Bild in der Sixtina erinnert, der handelt wie Swann. Swann vermischt Leben und Kunst, währenddem die Künstler in der Recherche, die trennen die Sache. Sie leben auch nur für die Kunst. Aber für Swann ist es so, dass er nicht recht unterscheiden kann zwischen seiner Geliebten und einer musikalischen Phrase oder seiner Geliebten und einem Bild von Botticelli. Er bringt die Dinge durcheinander und der Charlus macht dasselbe.
Das heißt, das ist so ein bisschen diese Kunstreligion des 19. Jahrhunderts, die Proust da noch transportiert und von der sich ja dann die Künstler, die er befördert, lösen. Da gibt es ja jetzt eine spannende Beobachtung auch zu machen, dass manche Kunstwerke gar nicht vorkommen können, denn die Künstlerfiguren in der Recherche sind ja alle ein Stück weit synthetisch. Also Bergotte, der Autor, Vinteuil, der Komponist, Elstier, der Maler. Ist das nicht auch ein Defizit dieses Bandes, Lucius Keller?
Nein, das ist eigentlich kein Defizit, weil Karpeles sagt ja eigentlich sehr deutlich, was er macht und was er machen will und was er macht. Er zeigt die in der Recherche namentlich genannten Maler und Werke und nichts anderes. Aber natürlich müsste man ein zweites Buch schreiben, es würde vielleicht doppelt so dick wie Karpeles, mit all jenen Bildern, die eben versteckt im Text vorkommen. Das sind ja eigentlich dann die Interessanten.
Sagen Sie ein Beispiel, Lucius Keller?
Ja, also vielleicht zuerst mal ein Beispiel zu den versteckten Malern. Sie haben gesagt, Elstier ist ein synthetischer Maler. Einerseits ist er die Synthese der Malerei des 19. Jahrhunderts, die zweite Hälfte 19. Jahrhunderts, aber er repräsentiert die Malerei überhaupt. Jetzt bei den Bildern, da gibt es natürlich sehr viele. Es gibt in den Landschaftsbeschreibungen im ersten Band bei Combray Getreidefelder, die einem Monet gleichen, oder die Nähe von Monet ist ganz besonders greifbar in der Beschreibung der Seerosen in der Vivonne. Das ist ganz klar eine Reverenz gegenüber Monet. Und man kann das auch textgeschichtlich feststellen. Proust hat diese Passagen geschrieben, nachdem die zweite Seerosenausstellung Monets stattgefunden hat. Er hat sie vielleicht nicht gesehen, aber er hat alles gelesen, was darüber geschrieben wurde.
Das heißt also, wenn ich das so kurz resümieren darf, Karpeles, es ist vielleicht hilfreich, dass man bestimmte Werke mal sieht, die in der Recherche vorkommen, die man nicht so vor Augen hat. Man muss es nicht selber zusammentragen, aber gleichzeitig bleiben natürlich auch bestimmte Aspekte verschlossen. Sie hören Reflexe auf DRS2 und ich spreche mit dem Romanisten und Proust-Forscher Lucius Keller über deutschsprachige Neuerscheinungen zu Marcel Proust. Die Titel, die wir besprechen, finden Sie auch auf unserer Homepage www.drs2.ch. Kommen wir nun, Lucius Keller, zu einer sehr gewichtigen Neuerscheinung, an der Sie selber beteiligt sind. Es handelt sich hierbei um die Marcel Proust-Enzyklopädie, ein Handbuch zu Leben, Werk, Wirkung und Deutung. Das ist im vergangenen Jahr erschienen und ist eine von Ihnen überarbeitete, mit zusätzlichen Einträgen versehene Fassung des Dictionnaire Marcel Proust, der zuerst 2004 in Paris erschienen ist. Es ist ein Handbuch, wie schon gesagt, ein Handbuch zu Leben, Werk, Wirkung und Deutung, also beschränkt sich nicht nur auf die Recherche. Was hat man sich unter diesem Opus genau vorzustellen?
Ja, die Titel, sowohl der französische als auch der deutsche Titel, sagen es ja schon. Es ist etwas Enzyklopädisches, es ist etwas, was eigentlich das Ganze umfassen möchte. Natürlich ist das nicht möglich, aber wir, denn es sind 40 Mitarbeiter, wir haben schon versucht, möglichst viele Aspekte in dieses Buch hineinzubringen. Deshalb ist es auch so dick geworden, aber wir haben trotzdem versucht, ein lesbares Buch, ich habe das besonders auch in der deutschen Fassung versucht, ein lesbares Buch zu schreiben. Also ich habe immer wieder an den ganz normalen Proust-Leser gedacht und habe von daher auch versucht, schon das wissenschaftliche Niveau möglichst zu halten, aber doch immer in einer allgemein verständlichen Sprache.
Das ist ganz sicher gelungen, soweit ich in diesen über 1000 Seiten gelesen habe. Man liest sowas ja nicht am Stück einfach so durch. Jetzt ist es ja einerseits wohl eine Art Synthese der neueren Forschung. Kann man das so sagen, Lucius Keller?
Ja, das kann man schon sagen. Sagen wir, es ist nicht eine Synthese der ganzen Proust-Forschung. Natürlich gibt es gewisse Artikel, zum Beispiel Proust-Kritik oder Proust-Rezeption und so weiter, die versuchen, so einen Überblick über das Ganze zu geben. Aber sonst ist es schon so, dass sagen die Forschung von den 60er, 70er Jahren an berücksichtigt ist. Denn dann hat wirklich so die große, neuere Proust-Forschung eingesetzt.
Und wenn ich jetzt hier mal so in dieser alphabetischen Ordnung eine kurze Passage vorlese, dann sind solche Stichwörter Madeleine, Matrazzo, Maeterlinck, Mal, Malerei 1, Malerei 2, Mallarmé, Manet und so weiter und so fort. Also das heißt, wir haben einerseits die Künstler, wir haben Stichwörter, die jedem Proust-Kenner und sogar darüber hinaus bekannt sind, wie die Madeleine. Wie entscheidet man, welche Stichwörter da hineingehören?
Die erste Auswahl haben die beiden französischen Herausgeber getroffen. Und dann wurde diese Liste an die 40 Mitarbeiter verschickt. Und wir konnten sagen, was wir machen wollen und welche neuen Stichwörter eigentlich da noch hineingehörten. Dann ging das zurück und dann haben die beiden Herausgeber das Ganze aufgestellt, aufgegleist, wie man so schön sagt, und dann begann es. Dann haben wir angefangen zu schreiben.
Es gab dann aber schon eine Kontrolle am Schluss, also dass die Sachen auch stimmten, oder war das jetzt einfach in der Verantwortung jedes Wissenschaftlers, jeder Wissenschaftlerin, da möglichst korrekte Arbeit abzuliefern?
Ja, es wurde schon kontrolliert und korrigiert, aber nicht so sehr wie in der deutschen Bearbeitung. Aus dem einfachen Grund, ich war einfach freier. Und ich hatte den Überblick über das Ganze von Anfang an. Die französischen Herausgeber, die wussten nicht, was noch kommt und wie das am Ende aussieht. Und die hatten auch ihre Termine. Die mussten dann irgendwann mal abliefern. Zu Beginn konnte ich die französische Fassung lesen. Und da wusste ich, ja, hier müsste noch etwas rein. Das könnte vielleicht gekürzt werden. Ich war da viel freier.
Jetzt haben Sie ja in Ihrer deutschen Überarbeitung und Übersetzung, Lucius Keller, auch Stichwörter hinzugefügt und Dinge verändert. Vielleicht können Sie da mal ein typisches Beispiel nennen.
Also ich habe immer wieder einen zweiten Artikel gemacht. Also vielleicht Albertine 2 könnten wir einmal besprechen. Aber ich habe auch Malerei 2 gemacht. Es gibt dann im Dictionnaire in der französischen Fassung einen Artikel über Proust und die Malerei. Und ich habe noch einen kurzen Artikel hinzugefügt über die Malerei und Proust, also über die Bildnisse von Proust in der Malerei.
Und es gibt ja auch überraschende Stichwörter, Kubismus. Das würde man ja im Zusammenhang mit Proust, wenn man ihn jetzt nicht so besonders gut kennt, vielleicht nicht unbedingt erwarten, obwohl der Kubismus ja zeitgleich entstanden ist, wie die Recherche, könnte man sagen. Vielleicht können wir uns diesen Beitrag etwas genauer anschauen. Vielleicht können Sie uns dazu erzählen, was da das Neue ist. Denn wir haben jetzt vorhin bei Karpeles ja gehört, der Impressionismus spielt bei Proust eine wichtige Rolle. Man assoziiert seine Ästhetik eigentlich sehr stark mit jener des Impressionismus. Jetzt kommt plötzlich der Kubismus da rein.
Diese Assoziation Proust und Impressionismus ist eben eigentlich ein großes Missverständnis. Die Handlung der Recherche, die spielt in der Zeit des Impressionismus. Aber die Zeit, in der Proust geschrieben hat, das ist der Anfang des 20. Jahrhunderts. Und er weiß genau, dass er eigentlich zu diesem Anfang des 20. Jahrhunderts gehört. Er ist kein Futurist oder kein Kubist, aber er ist ganz sicher auch kein Impressionist. Er nennt impressionistische Bilder, er malt hier und da mit Buchstaben impressionistische Bilder, aber die Zeit, in der er schreibt und konstruiert, ist 1909, 10, 11, 12, 13. Er macht zum Beispiel Collagen. Also das schönste Beispiel ist vielleicht die Episode der Kirchtürme von Martinville, in der er zwei Beschreibungen dieser Kirchtürme nebeneinander stellt. In der ersten spricht der Erzähler, der sagt, was er da gesehen hat. Und dann erzählt er, ja, der Knabe hat dieses Schauspiel gesehen. Als Knabe hat mich das so stark beeindruckt, dass ich sogleich dieses Schauspiel aufgeschrieben habe. Und was er da aufgeschrieben hat, wird zitiert. Und das ist wie ein impressionistisch oder symbolistisches Prosagedicht. Sodass jetzt im Text wie hineingeklebt dieses impressionistisch-symbolistische Prosagedicht steht und zuvor eine erste Beschreibung dieser Kirchtürme und die ist futuristisch-kubistisch. Da kommt der gewundene Weg, von dem aus man fährt wie der Wind auf einem Wagen und er schreibt dann, ich habe als Knabe trotz der Stöße des Wagens dieses Stück geschrieben. Stöße des Wagens heißt Gau de la voiture und in der Futuristenausstellung 1912 bei Bernheim Jeune gab es ein Bild von Carlo Carrà, Gau de fiacre. Also Proust wusste, was die Futuristen machen. Er wusste, was die suchen. Der bewegte Standpunkt, nicht wieder wie Monet hinter seiner Staffelei, der zuschaut, wie die Sonne aufgeht, sondern der Proustsche Beobachter ist in einem bewegten Wagen und sieht den Sonnenaufgang einmal rechts, einmal links. Also das ist ein anderes Beispiel, das ich jetzt nenne. Aber das ist das Wichtige, dass er eigentlich den Impressionismus zitiert oder darstellt, aber dem immer noch etwas anderes, das Neue, gegenüberstellt. Das heißt jetzt nicht, Proust ist kubistisch oder futuristisch oder impressionistisch. Er inszeniert einen Dialog zwischen den beiden Kunstrichtungen. Und das ist das Besondere an Proust.
Und das ist ja eigentlich auch nur konsequent innerhalb seiner Ästhetik, die ja immer diese Pastiche-Technik, also genau, dieses Imitieren genau, ja, von Dingen, die ja schon vorhanden sind, genau, um dann etwas Neues draus zu entwickeln, ja, sich zu eigen gemacht hat. Also das finde ich eine sehr spannende Beobachtung, denn der Impressionismus versucht ja einfach den subjektiven Standpunkt zu stärken, während dann der Kubismus die Mehransichtigkeit
ganz
eigentlich
genau
hineinbringt.
Ganz genau. Also es gibt gewisse Porträts von Albertine, da würde man sagen, das ist ein Porträt von Picasso, das Picasso-Porträt von Juan Gris. Da sieht man diese Perspektiven, die sich überschneiden. Ich habe noch etwas vergessen zu sagen, dieses symbolistisch-impressionistische Prosagedicht, was da in die Recherche hineingeklebt ist, das ist ein Zeitungsartikel, der Proust 1907 geschrieben hat. Der hat ihn also aus der Zeitung ausgeschnitten und in das Manuskript der Recherche oder in seinen Roman hineingeklebt. Er macht eine Collage.
Das heißt, er war wirklich auf der Höhe der ästhetischen Diskurse seiner Zeit und hat das auch fruchtbar gemacht für sein Schaffen.
Ja, ist schön, dass Sie diese Pastiche-Problematik genannt haben. Proust zitiert sehr viel und er macht sehr oft Pastiches. Und das ist natürlich auch eine avantgardistische Kunstform. Dieses Nebeneinanderstellen oder Übereinanderlegen, Übereinanderkleben, ja, das gehört wirklich in diese Zeit.
Vielleicht gehen wir, Lucius Keller, nochmal zu einem anderen Stichwort über. Sie haben vorhin davon gesprochen, dass Sie Hinzufügungen gemacht haben, zum Beispiel Albertine 2. Das ist ein relativ kurzer Eintrag. Vielleicht schauen wir den an, beziehungsweise vielleicht erzählen Sie uns dazu, was denn dieser Artikel, dieser Eintrag hat vor allem mit den neueren Proust-Editionen zu tun. Der hat sich ja seit 1986 und auch seit dem Erscheinen der neuen Playard-Ausgabe einiges getan. Das wäre vielleicht noch spannend, wenn Sie uns da Ihre Entdeckungen kurz vorstellen.
Er hat auch damit zu tun, dass eben leider in der Literaturwissenschaft die Dinge schlecht zirkulieren, also die Grenzen sind sehr starr. Besonders die Sprachgrenzen sind undurchlässig. Die Autorin des Artikels über Albertine hat einen sehr schönen, ausführlichen Artikel geschrieben, aber es gibt gewisse neuere deutsche Ergebnisse in der Brustforschung, die sie nicht berücksichtigen konnte aus sprachlichen Gründen. Da habe ich dann eben etwas hinzugeschrieben. In einem ersten Abschnitt zeige ich, wie Proust den Namen Albertine aus dem Namen Gilbert, das sind dieselben Buchstaben drin, beinahe dieselben Buchstaben,
wie er das
herausformt. Ich zeige auch, wie er vielleicht an die lateinische Obepin, die Alba Spina, denkt, plötzlich ein Mädchen.
Also Weißdorn.
Weißdorn. Und Weißdorn ist ja eines der großen Motive, besonders im Kontext von Gilbert, aber auch Albertine ist durch ihren Namen mit dem Weißdorn verbunden. Und dann zählt auch der Familienname von Albertine. Sie heißt im Roman Simone. Und hier könnte ich vielleicht etwas vorlesen.
Ja, tun Sie das bitte.
Auch der Familienname Albertines muss kommentiert werden. In den Entwürfen heißt das junge Mädchen Bouqueteau oder Bouqueteau. Ein Name, der wie Verdurin, Le Grandin, Trombert oder Bontan die Aufgabe hat, nach Bürgertum zu klingen. Dann aber ersetzt Proust Bouqueteau durch Simone. Und dieser Name wird an drei Stellen von Im Schatten junger Mädchenblüte mit auffallender Insistenz wiederholt. Jede der drei Stellen ist mit einem Signal versehen. Das erste lautet: Ich habe seither oft versucht, mich daran zu erinnern, welchen Klang damals am Strand der Name Simone in meinen Ohren hatte. Er war für mich noch unscharf umrissen, nicht nur in seiner Form, die ich nicht deutlich wahrgenommen hatte, sondern auch in seiner Bedeutung, in seinem Bezug auf diese oder vielleicht auf eine andere Person. Das zweite Signal ist der Eintrag in der Fremdenliste, die die neu angekommenen Gäste in Balbec auflistet, nämlich Simone und Familie. Das dritte Signal ist die ausführlich vorgetragene soziologische Erklärung, weshalb sich die Simones mit nur einem N schreiben, nämlich aus Snobismus. Mit dem Eintrag in der Fremdenliste macht Proust einen Fehler. Das junge Mädchen, es handelt sich, wie man später erfährt, um Albertine Simone, hat nämlich keine Familie. Einen Simone und Familie kann es in der Recherche nicht geben. Oder eben nur hier, wo Proust, während Marcel, der Protagonist, auf die Liste wartet, seinen Text als eine Art Galerie impressionistischer Strandszenen und Seestücke gestaltet. Man denkt an Boudin, an Manet und besonders an Monet und versteht plötzlich, weshalb das junge Mädchen Simone heißt. Ja, heißen muss. Und wer mit Simone und Familie gemeint ist, nämlich Sisley, Monet und alle anderen. Man versteht jetzt auch, weshalb sich die Simones mit einem N schreiben. Und dass der Name Simone nicht nur auf eines der jungen Mädchen, sondern auch vielleicht auf eine andere Person Bezug nimmt.
Lucius Keller, vielen Dank. Das war der Schluss dieses kleinen Eintrags, den Sie zu Albertine II geschrieben haben in der Marcel Proust Enzyklopädie. Ich möchte zu einem ganz anderen Werk übergehen, nämlich zu einem Comic, der schon 1998 auf Französisch erschienen ist. Er stammt von Stéphane Huet und der heißt auch ganz einfach Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Können Sie damit etwas anfangen?
Ja, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, sich mit der Recherche und mit Proust auseinanderzusetzen. Und verschiedene Medien, verschiedene Künste haben das versucht. Es gibt illustrierte Ausgaben, es gibt Ballette, es gibt Musikstücke, es gibt Filme. Und eben, es gibt es auch Comic. Das scheint mir durchaus legitim. Ich kann damit jetzt, sagen wir, als Proust-Illustration nichts damit anfangen. Aber vielleicht ein Liebhaber von Comics, der kann sich darin vergnügen. Ich würde das einfach als Comic lesen und nicht als eine Illustration zur Recherche.
Man muss da vielleicht dazu sagen, dass Stéphane Huet so eine Ligne Claire, also ein bisschen diese Tintin-Ästhetik gewählt hat. Ist das überhaupt angemessen? Also ich hatte so ein paar Mal das Gefühl, dass das wie so ein bisschen an der Komplexität von Proust vorbeigeht. Aber vielleicht ist das jetzt mein Eindruck.
Das stimmt schon, aber ich verlange ja eigentlich auch von einem Film nicht unbedingt, dass er mir den Proust zeigt. Also wenn ich den Proust sehen will, dann lese ich eben das Buch. Der Film oder auch jetzt ein Comic, die dürfen ruhig etwas anderes machen. Also mir scheint das jetzt nicht so schlimm zu sein. Ich bin da kein Purist.
Es gibt neuerdings auch die komplette Ausgabe Auf der Suche nach der verlorenen Zeit als Hörbuch im Hörverlag, gelesen von Peter Matic. Ist denn Proust ein Autor zum Vorlesen? Funktioniert das für Sie?
Ja, das funktioniert schon. Ich finde, er liest sehr gut. Und ich glaube tatsächlich, das Hörbuch kann die Lektüre ersetzen oder neben die Lektüre treten. Also ich bin glücklicherweise nicht blind und deshalb ziehe ich vor, zu lesen. Beim Lesen kann ich zurückblättern, nach vorne blättern. Ich kann das Tempo drosseln, ich kann beschleunigen. Beim Hörbuch müssen wir mitgehen. Also mir gefällt eigentlich die Lesung von Matic eigentlich sehr gut.
Hat denn Marcel Proust auch die Mündlichkeit so stark gemacht, wie zum Beispiel ein Gustave Flaubert, von dem man ja weiß, dass er seine Texte im Gueuloir, einem Härtetest, unterzogen hat?
Also Proust hatte kein Gueuloir, aber er hat unendlich an seiner Sprache und besonders auch an der Sprache seiner Personen gearbeitet und gefeilt. Es gibt Notizbücher auch. Das beginnt eigentlich, der Anfang der Recherche sind Notizen in einem Notizbuch. Und da werden typische Aussprüche von gewissen Personen notiert im Hinblick auf das Werk. Ich wusste, das will ich dann irgendwo, will ich das dann verwenden in meinem Werk. Also das Mündliche ist schon sehr wichtig.
Ich würde vorschlagen, dass wir uns zum Schluss noch eine Passage anhören aus diesem Hörbuch, nämlich das Ende der Suche nach der verlorenen Zeit, die wiedergefundene Zeit, gelesen von Peter Matic. Und ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Auskünfte. Vielen Dank.
Ich bedanke mich auch.
Es schwindelte mir, wenn ich unter mir und trotz allem in mir, als sei ich viele Meilen hoch, so viele Jahre erblickte. Ich begriff jetzt, weshalb der Herzog von Guermantes, an dem ich, als ich ihn auf seinem Stuhl sitzen sah, bewundert hatte, wie wenig er, obwohl er mehr Jahre als ich unter sich hatte, gealtert schien, als er sich erhob und stehen bleiben wollte, schwankend und nur mit Mühe sich auf versagenden Beinen hielt, wie einer jener alten Erzbischöfe, an denen nichts mehr festen Bestand zu haben scheint als das metallene Kreuz, um die aber muntere junge Seminaristen sich drängen und nur zitternd wie ein Blatt sich noch vorwärts bewegte auf dem unwegsamen Gipfel seiner 83 Jahre, als ob die Menschen alle auf lebendigen, unaufhörlich wachsenden, manchmal mehr als kirchturmhohen Stelzen hockten, die schließlich das Gehen für sie beschwerlich und gefahrvoll machten, bis sie plötzlich von ihnen herunterfielen. Kommt es wohl daher, dass das Antlitz der Menschen, die ein gewisses Alter erreicht haben, selbst in den Augen des Ahnungslosesten so unmöglich mit dem eines jungen Mannes zu verwechseln ist und nur durch einen wie Bewölkung darüber gebreiteten Ernst hindurch sichtbar wird? Ich erschrak, weil die meinen bereits so lang waren unter meinen Schritten. Es kam mir nicht so vor, als werde ich stark genug sein, noch lange die Vergangenheit bei mir festzuhalten, die nun schon unter mir so weit hinunterreichte. Wenigstens würde ich, wenn mir noch Kraft genug bliebe, um mein Werk zu vollenden, in ihm die Menschen, und wenn sie daraufhin auch wahren Monstern glichen, als Wesen beschreiben, die neben dem so beschränkten Anteil an Raum, der für sie ausgespart ist, einen im Gegensatz dazu unermesslich ausgedehnten Platz, da sie ja gleichzeitig wie Riesen, die in die Tiefe der Jahre getaucht, ganz weit auseinanderliegende Epochen streifen, zwischen die unendlich viele Tage geschoben sind, einnehmen in der Zeit.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.